Wir sind so albern, Leute. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil Weihnachten vor der Tür steht. Ich habe keinen.
Können wir uns reinlassen, Herr Balder?
Es ist so lustig, alles heute. Und auch so nette Leute. Und
Herr Balder, mal eine Frage. Ja. Das, was Sie da anhaben, damit stattet doch Porsche seine Ledersitze aus, oder?
Ehrlich? Also ich keine schlechte Haut. Idee.
Nee, ich meine die Jacke, nicht die Haut. Haut.
Gut, okay. Ich kann nur sagen.
Fängt ja wieder gut an. Naja, gut. Also, dann schauen wir mal. Wir haben sehr schöne Fragen heute. Ich bin sehr gespannt. Wir beginnen mal mit einer Dame aus Carmen, wenn ihr nichts dagegen habt.
Ein Kreuz mit Carmen.
Hallo.
Wenn man da ein großer okay, Freizeit verbringt.
Übrigens, bevor ich zu der Dame nach Carmen komme, sagen Sie mal, was haben Sie denn heute an?
Nimmst du der kleine Versace?
Das ist ja furchtbar.
Das ist, ich habe... Ich sehe aus wie der Buchdeckel von Lilithee und die Meerjungfrau.
Blau? Sind der Buchdeckel.
Ich bin der Buchdeckel. Die, so Glitter, Flitter, sodass man, dass einem die Fingerkuppen abfallen, wenn man drüber streicht.
Das ist aber, dass wir was Kinder haben, damit sie im Dunkeln nicht überfahren werden.
So, genau, komm, es geht los. Also, die Katrin Klossig, die ich jetzt recht herzlich zu Hause begrüße vom Fernsehapparat. Katrin Klossig wohnt in Carmen. Und Katrin möchte gerne wissen, was ist der sogenannte Hochzeitssitz?
Ja. Oh, ich bin bei Hochzeit.
Hochzeit, sonst hätte ich ja Hochzeit gesagt. Ich habe aber Hochzeit.
Also, ja, aber kommt nicht überhaupt das Wort Hochzeit von einer Hochzeit? Das ist der schönste Tag in meinem
das
Leben.
Das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen.
Reiterei. Wie heißt denn noch dieser Sitz, wenn Frauen seitwärts sitzen?
Damensitz.
So, vielleicht gibt es jetzt noch eine spezielle Abart des Damensitzes, den Damensattel, damit eben das weiße Hochzeitskleid mit der langen Schleppe nicht durch die Hufe des Pferdes beschädigt wird.
Da habe ich übrigens einen schönen Schüttelreim.
Ja, oh, bitte.
Ja. Ja, behalten Sie ihn, nehmen Sie mit nach Hause. Wir wollen ihn nicht haben, Herr Balder.
Gut, dann lasse ich es. Also, wir sind bei der Reiterei.
Sagt Herr Boning uns, stimmt das?
Stimmt das?
Nein, daher.
Das ist falsch.
Gut, richtig. Sind wir in der Jagd?
Sind wir in der Jagd?
Auch falsch.
Ja, weil ich bin bei Hochzeit, also ich bin natürlich bei einem Hochsitz.
Ja, eben.
Hochzeitssitz. Ich meine, der Jäger an sich hat ja seine Schonzeiten. Das heißt, wenn die...
Der Jäger? Die Tiere.
Okay, bei mir hat der Jäger nie schon Zeit. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Biest an sich da brünftig durch den Wald galoppiert.
Der Jäger?
Ja? Nee, ich meinte jetzt Bock.
Die Frau vom
Ricke.
Jäger.
Nee, Schwein. Ja.
Schwiegermutter.
Ein Kaninchen.
Füßchen.
Man kommt so langsam in die Stimmung, ne?
So ja.
Schonzeit, Böcke, Brunft.
So, das heißt, der Jäger sitzt zwar auf seinem Hochsitz, darf aber nicht Piff, Paff, Puff machen.
Weil er hat keine Zeit.
Nee, ich dachte, weil die Tierchen eben brünftig sind und Hochzeit feiern. Herr Hoek hatte mir mal erklärt, das heißt Hochzeit feiern.
Verstehe ich nicht.
Nee, da haben wir von Liebe gesprochen.
Nein, und ich dachte, es ist in der Jägerei. Und es heißt für den Jäger, er darf zwar das Wild beobachten, was er im Frühjahr abschießen darf, er darf es aber nicht zu der Zeit schießen, weil die Tierchen Hochzeit feiern.
Vielleicht sollten wir uns mal von der Jägerei einen
Vorschlag. Was ist denn mit dem richtigen Sitz bei einer Hochzeit? Also jetzt nehmen wir mal an, Großbritannien, Königin Victoria, wenn die jetzt geheiratet hat. Das geht ja stundenlang, solch eine Prozession.
Tagelang.
Und die tragen ja gerade in Monarchien extreme Gewänder. Also lange, schwere, mit Krone auf dem Kopf. Da steht man ja ungern so lange. Man kann sich aber ja auch nicht hinsetzen, weil das Kleid halt leidet. Vielleicht gibt es so eine Art sehr, sehr schmalen Barhocker, der unter dem Reifrock getragen werden kann.
Wie schmal ist der denn?
Ja, sehr, sehr schmal.
Sodass die Frauen immer machen.
Ja, man muss halt aufpassen, dass sie nicht plötzlich auf dem Boden sitzen.
Natürlich. Ne?
Also
ich habe eine Theorie, ich würde bin beim Schalensitz an sich.
Ja.
Oder zum Beispiel auch im Kino. In der neuesten Zeit hat man doch auch in Kinosälen Sitze, Doppelsitze.
Mit zwischen.
Das heißt also, entweder in einem Bus oder auf der Kirmes oder in einem Kino ist ein Hochzeitssitz kein einzelner Sitzplatz, sondern etwas, wo zwei Menschen zusammen drauf sitzen
aber
können.
Aber das ist eher Anbahnungssitz.
Ich glaube, der Herr Hoek hatte eine ganz gute Idee.
Ich bin in der Tierwelt. Es ist vielleicht eine bestimmte Art zu sitzen von einem Tier. Zum Beispiel von einem Erdmännchen. Das sitzt im sogenannten...
Erdmännchen stehen aber.
Ja.
Die stehen
Erdmännchen kann Herr Boning wiederum. Herr Boning für mich?
So.
Der genau. Hochzeitssitz ist jetzt der Sitz, in dem sich das Erdmännchen-Weibchen, also das Erdweibchen, quasi befindet, um darauf aufmerksam zu machen, ihr könnt mich jetzt und sofort auch mit dem Körper haben.
Ah,
und dann sieht denn der aus? Herr Boning?
Also das ist sowas wie
und dann kommt das, also ein bestimmter Sitz, wo klar wird, das Tier möchte jetzt Hochzeit feiern.
So kann ich das nicht stehen lassen.
Aber es geht schon, Tierreich ist schon richtig.
Tierreich ist schon völlig daneben.
Ja.
Sind wir in einem Lastwagen?
Was? Nein, Fernsehstudio.
Herr Beiler, was meinen Sie dazu?
Oh, was meinen Sie denn?
Oh, also ich weiß, ich möchte mich da nicht festlegen.
Aber was ist denn mit der Hochzeit? Ich fand das ja schlau, was Wiegert gesagt hat, dass es irgendwas ist, wo man sich hinsetzen kann, wenn es sehr umständlich ist. Also so, es gibt ja so Vorrichtungen zum Beispiel bei Kostümfilmen, wo Frauen sich reinsetzen, die wirklich so historische Kostüme anhaben. Das ist mehr wie so eine Schnur, wo man sich so reinsetzen kann, ohne dass das Kostüm platt gemacht wird.
Ich bin dankbar, dass du nicht hysterisch gesagt hast.
Also eine Vorrichtung, auf der man sitzen kann, obwohl es eigentlich kaum geht, weil man so angezogen ist.
Ja, finde ich gut.
Noch eine Idee.
Also wir sind bei einem Schneider oder wir sind bei einem Kostümfilm?
Also ja. Ist das irgendwie ansatzweise richtig? Ich habe schon so ein Erdmännchengesicht. Aber Sie erst.
Was gab es da jetzt?
Ich habe eine andere Idee, ja. Also die kann ich gerne vortragen.
Bitte gern.
Parlament. Da nennt man den einzelnen Sitz ja auch den Sitz. So, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wenn jetzt Koalitionsverhandlungen geführt werden, Sitze der Fraktionsvorsitzenden, auf denen dann schließlich das Abkommen besiegelt wird, dass sich bei denen um die Hochzeitssitze handelt.
Finde ich sehr gut.
Ja, sehr höhen, sehr, sehr höhen. Sehr schön. Sehr höhen.
Sind wir vielleicht bei der Herstellung von Sitzen? Der Hochzeitssitz besteht aus zwei Teilen. Nämlich
aus dem ersten und aus dem zweiten Teil.
Ich mache mal weiter, Herr Balder, oder möchten Sie sich noch...
Nein, machen Sie weiter.
Und zwar einmal das Element, was das Oberteil presst und druckt, und das Element, was das Unterteil druckt und presst. Die beiden heiraten und kriegen ganz viele Kinder.
Ah, gut.
Und dann hat man ganz viele Stühle.
Ich sag's euch.
Ja.
Ich möchte jetzt schon die Damen und Herren Uecker und Hoecker nach Hause schicken. Bitten, schon mal nach vorne zu kommen.
Ach du, hier sollen wir das vormachen.
Ja, die Sorge macht mir nicht Hoecker, die Sorge macht mir Uecker.
Haben wir das jetzt der
Frage? Da geht es bei der Frage um wenig Haare oder was ist hier los?
Geht mal ein bisschen mehr nach links. Ja. Also, ich sage euch erst, was es ist, und ihr werdet es dann dem Publikum darbieten.
Rock'n'Roll.
Richtig.
Scheiße.
Langsam. Nein, der Hochzeitssitz. Man fängt ganz normal an zu tanzen, Rock'n'Roll. Moment, noch nicht.
Kriegen wir Musik?
Noch nicht.
Nein, wir kriegen nicht Musik, Herr Balder.
Natürlich. Ihr fangt erst mal ganz normal an zu tanzen. Und dann... Georg, springt dir, der Bernhard.
Nein, stopp. Wer ist die Frau?
So.
Du.
Du.
Wer sonst? Frage. Du.
Okay, also. Ich weiß. Also erst ganz normaler Rock'n'Roll und dann springt die Frau, in dem Falle der Bernhard, dem Georg so in den Schoß, wie man eine Braut über die Türschwelle trägt.
Ja, und
das nennt sich beim Rock'n'Roll der Hochzeitssitz. Und das machen wir jetzt mal. Ja. Darf ich mal um die Musik bitten? Mein
Gott. Ich will, dass Uecker springt.
Das war der Hochzeitssitz, meine Damen und Herren. Sie können gleich weiter applaudieren, wenn Sie wollen. Katrin Klosek aus Carmen, 500 € für Sie. Ich danke Ihnen sehr.
Ich möchte diese ganz kurze Einlage wirklich Heide Simonis widmen. Sie sah dagegen gut aus. Und auch Carmen Miranda dafür, dass ich das jetzt tun musste, weil sie die Frage eingeschickt hat.
Natürlich.
Haben,
ne? Aber die Frage ist, sind die beiden jetzt verheiratet?
Ja. Leider.
Ja, ist jetzt, ne?
Wir
in manchen
beide,
Ländern ist das so.
Wir tun es beide nicht gern, aber es ist so.
Er hätte ihn erst über die Schwelle tragen müssen, sonst geht's.
Da waren so viele Schwellen, die er mich drüber getragen hat. So, meine Damen und Herren, wir gehen jetzt mal nach Hamburg. Dort wohnt Martina Laszczewski. Eine sehr schöne Frage, ich bin sehr gespannt. Martina möchte wissen, warum gibt es in Remscheid eine Bushaltestelle, an der nie ein Bus hält?
Die hält schon freiwillig in Remscheid. Da das liegt nicht an der Bushaltestelle, das liegt an Remscheid.
Eben, da will keiner hin. Ich nehme an, das war eine Bushaltestelle, die mal in Betrieb war, außer Betrieb genommen wurde. Jetzt würde in jeder anderen Stadt die Bushaltestelle wahrscheinlich abgerissen werden. Und da bleibt sie stehen aus einem symbolischen Grund.
Ist denkmalgeschützt, könnte ich mir vorstellen.
Denkmalgeschützt, finde ich gut.
Und zwar Münchener Brücke verbindet ja Remscheid und Solingen.
Wie hohe ist das, ne?
Diese ganz hohe, eine Übung für den Eiffelturm sozusagen.
Genau.
Eventuell steht dieses ganze Ensemble, dieses Nahverkehrsensemble dort am Wupperufer unter Denkmalschutz.
Welches Ensemble?
Was habe ich eben gesagt, ich
Nahverkehrsensemble.
Also das ganze Nahverkehrsensemble bestehend aus Zügen, Bussen, das steht alles unter Denkmalschutz. Da darf überhaupt nichts geändert werden.
Ah, ja,
oder man hat jetzt ein Halteverbot dazugefügt. Also das ist
das ist.
Weiß ja nicht, scheiße, man fährt immer an. Ah, scheiße.
Sie steht
unter Denkmalschutz. Die hielt vielleicht mal vor einer Fabrik. Die Fabrik ist auch keine Fabrik mehr. Das ist alles nur so ein, wie du sagst, Ensemble. Und man sagt, das lassen wir mal da stehen, weil es war die erste Bushaltestelle in Nordrhein-Westfalen.
Nein!
Okay. Ist es ein Kunstwerk von Herrn Beuys oder anderen Künstlern, die im Ruhrgebiet ansässig sind?
Das ist ein sehr interessanter Ansatz.
Aber falsch, aber sehr interessant.
Ist es vielleicht
ist ja gar keine Straße mehr, kann das sein? Die haben die Straße abgerissen und die
Bushaltestelle vergessen.
Genau.
Albern sowas, ne?
Ja, aber vielleicht wohnen da ja Hartz-IV-Empfänger drin.
Natürlich.
Ist das eventuell ein Modellversuch, um herauszufinden, wie attraktiv Bushaltestellen heutzutage so sind? Also die wird einfach nur beobachtet und man guckt, ob Leute sich da hinstellen und auf den Bus warten.
Warum? Das ist die PISA-Studie von Remscheid. Da steht ein Schild, hier hält kein Bus und man guckt, wie lange die Leute stehen bleiben.
Ich weiß es jetzt.
Also.
Das ist eine Bushaltestelle, da hält nie ein Bus, weil es inzwischen eine Straßenbahnhaltestelle ist. Ja, das ist noch da steht noch das alte lustige B drauf, oder wie hieß diese, was war auf den gelben Schildern?
H für Haltestelle.
Ja, für Haltestelle, egal.
Macht zwar jetzt keinen Sinn mehr, aber ist egal.
Also, hält denn dort irgendetwas von den Remscheider Verkehrsbetrieben da noch, aber eben nur kein Bus?
Nein, da hält. Das ist eine Bushaltestelle, an der kein Bus hält.
Ja, aber es halten andere Dinge dort,
was
um
denn?
Die Passagiere zu befördern.
Was denn?
Rikschas!
Funktion gewechselt. Ist das zum Beispiel jetzt so eine Kachelmann-Wetterstation oder so etwas?
Eine Kachelmann-Wetterstation?
Ja, wäre
vielleicht
der ist auch überall der Mann.
Vielleicht ist der wirklich zweckentfremdet. Da ist jetzt eine Frittenbude drin.
Oder Starbucks oder sowas.
In der Bushaltestelle ist eine Frittenbude.
Das finde ich eine gute Idee. Das ist nämlich eine Kneipe, die heißt zur Bushaltestelle und deswegen hält da kein Bus, sondern die Remscheider besaufen sich, weil sie in Remscheid wohnen.
Nein, das ist eine Bushaltestelle. Eine richtig stinknormale Bushaltestelle.
Und warum hält da kein Bus?
Das möchte ich ja gerne wissen.
Ja. Ich habe ja nur noch mal laut
die Remscheid. Vielleicht ist es so, dass es gibt so einen sehr leckeren McDrive da in der Ecke. Und vielleicht hängt es damit zusammen. Da ist immer so eine ewig lange Schlange vom Meckes, sodass der Bus eh nicht mehr rankommt. Oder es handelt sich um eine Testbushaltestelle, bei der man einfach testen möchte, wie wetterfest sind die Farben, die Schriftzüge, die Verschlüsse, die verschiedenen Schraubutensilien. Oder aber es ist einfach so, dass auf dieser Straße befindet sich eine Baustelle, die kann nur noch einseitig befahren werden. Vielleicht ist es auch einfach eine Sackgasse. Es würde gar kein Bus hineinfahren. Ah, oder es hält keiner Bus.
Wir müssen die Sachen mal geologisch angehen. Das Bergische Land ist ja eigentlich gar kein Gebirge, sondern eine Hochebene, die von vielen einzelnen Wasserläufen so zerklüftet ist, dass diese Schluchten entstanden sind.
Richtig.
Dieser Prozess, erdgeschichtlich alt, setzt sich aber weiter fort.
Richtig.
Eventuell ist diese Bushaltestelle durch einen Wasserlauf, der sich jetzt 20 Meter tief ins Erdreich eingeladen hat, abgetrennt vom Verkehrsweg, sodass jetzt Haben Sie ein Problem mit Ihrem Hals?
Es klingt jetzt so, als wäre die Bushaltestelle aus der Steinzeit.
Ja. Du meinst in den letzten Jahren
eine Erdabsenkung zum Beispiel.
Aber es kann ja wirklich sein, ich hatte auch die Idee, dass man jetzt nicht mehr gut in den Bus reinkommen würde, wenn der jetzt halten würde. Da ist irgendein Hindernis oder das ist irgendwie...
Krokodile.
Da ist aus Versehen, das ist doch irgendwie so eine
Krokodile.
Das ist doch irgendein Schindlerstreifen.
Ja.
Die haben da irgendwas gebaut, wo man jetzt eigentlich gar nicht mehr gut in den Bus reinkriegt.
Wir haben die echt Niederflurbusse jetzt und jetzt muss man bergab gehen, um in den Bus hineinzukommen.
Ja, es gibt ja auch man sieht ja auch oft so Autobahnbrücken, wo die Autobahn nicht da ist. Gibt's ja auch.
Gibt es zum Beispiel, ja. Natürlich. Und ja. Es gibt, Niederflurbus ist eigentlich ganz schlau. Man baut doch jetzt immer auf verschiedenen Ebenen diese Haltestelle. Und die Haltestelle ist so hoch für den jetzt knickenden Niederflurbus.
Was ist denn ein jetzt knickender Niederflurbus?
Es gibt Niederflurbusse. Die senken sich zur Seite ein bisschen ab. Ah, und ja. Es gibt den sogenannten knickenden, also Kneeling-Bus. Da kann man direkt fast ebenerdig so einsteigen.
Okay, ist diese Bushaltestelle vor einem Krankenhaus und da halten einfach keine Busse mehr, sondern nur noch Taxen, um die Patienten zu befördern?
Da dürfen keine gesunden Leute
aussteigen. Es gibt aber immer noch diese Ausbucht.
Was? Da dürfen keine gesunden Leute aussteigen. Einfach nur.
Es könnte sich um so einen Verwaltungsakt handeln. Der Bereich von Remscheid, Stadtteil?
Remscheid.
Remscheid? Ich wusste nicht, dass Remscheid nicht groß genug ist, um es noch einmal aufzuteilen. Und also dieser Bereich, der bekommt nur Zuschüsse, wenn er ans öffentliche Nahverkehrssystem angeschlossen ist mit einer Bushaltestelle.
Die haben gar keine Busse.
Genau, die Remscheider gehen aber jetzt hin und sagen einfach, die haben zwar eine Haltestelle, aber es fährt keine Linie dran vorbei. Trotzdem kriegen die ihre Zuschüsse, die müssen aber keinen Bus vorbeiführen.
Ich sag's euch mal.
Vielleicht wurde die Fahrtrichtung geändert. Das ist eine Einbahnstraße und der Bus kann in der Richtung gar nicht mehr da durchfahren.
Remscheid fahren Sie jetzt alle links.
Das Remscheid.
Also, ich sag's euch mal, es ist zwar eine lustige, aber doch eine sehr, sehr rührende Erklärung, wie ich finde. Die Bushaltestelle wurde auf dem Gelände eines Altenheims errichtet.
Ich war mit Krankenhaus wieder
Altenheim.
So nah dran.
Hintergrund, dort leben viele demenzkranke Senioren, die sehr oft ausgebüxt sind, weil sie nach Hause wollen. Und meist haben sie sich dann in die Innenstadt aufgemacht und die nächste Bushaltestelle gesucht. Und damit sie sich bei ihren Ausflügen jetzt nicht selber gefährden, wurde auf dem Gelände des Altenheims eine Bushaltestelle errichtet.
Ist das geil.
Dort sitzen dann die alten Herrschaften friedlich auf der Bank, dass sie den Bus
auf den
Bus nach Hause
warten.
Ja. Dass sie auf den Bus nach Hause warten, das haben sie schnell vergessen. Sie sitzen einfach nur noch da.
Oh nein.
Und werden dann von den Pflegern eingesammelt und wieder ins Haus
gebracht. Oh
deshalb gibt es in Remscheid eine Bushaltestelle, an der nie ein Bus
ist. Oh nein.
Und da sitzen die da und sind demenzkrank. Und dann sagt der eine irgendwann nach 7 Stunden, ich meine, der Bus ist verspätet.
Das finde ich total.
Ich finde das großartig. Das ist eine fabelhafte Idee von dem Altenheim. Und Martina Laschewski aus Hamburg kriegt 500 Euro für diese schöne Frage. Also jetzt hier. Meine Damen und Herren, wir sind immer wieder beglückt und freuen uns, was für schöne Fragen wir von Ihnen bekommen. Wenn Sie noch eine zu Hause haben oder mehrere und denken, das wäre was für Genial daneben, dann können Sie uns die schicken. Genial daneben 50616 Köln oder Sie rufen einfach nur an 01378 1120. Eine E-Mail tut's auch. fragen@genialdaneben.de. Martin Hoffmann wohnt in Mürfelden-Walldorf, das liegt bei Frankfurt am Main, und hat uns heute Abend besucht. Das heißt, er sitzt hier irgendwo. Martin, wo finden wir Sie? Dort. Martin, freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Es geht um 500 Euro Bar auf die Hand. Martin möchte wissen, was ist die Brötchentaste?
Die Brötchentaste.
Das weiß ich, Herr Böchchen.
Der Streber.
Nein. Macht mal weiter, ich denke nach.
Gut.
Wir haben noch gar nicht angefangen. Wir lassen dich jetzt, Baby.
Bis da was rausspringt.
Was ist die Brötchentaste?
Ist die am Computer oder beim Bäcker?
Die ist im Radio.
Ist im Radio?
Beim Radiosprecher oder sowas. Wenn der...
Ach, wenn der noch Brötchen... Das ist wie eine Räuspertaste.
Drückt der kurz drauf,
wenn der kaut und isst, drückt er sich weg für einen Moment.
Frühstück.
Ist es sowas? Ist es eine Räuspertaste?
Martin, falsch.
Ja.
Hat nichts damit zu tun?
Nein.
Okay, sind wir im Supermarkt an der Tastatur einer Kasse?
Ach, da gibt es doch eine Möglichkeit. Die Brötchen werden ja ganz viele gekauft. Und bei mir beim Bäcker ist es zum Beispiel so, da steht immer drauf, was ein Brötchen kostet. Und dann ist aber auch so eine Tabelle, wo das schon multipliziert ist, damit die morgens nicht immer umrechnen müssen. 7 mal 23.
Zum Beispiel ein Brötchen 30 Euro,
und zwei Brötchen ein Brötchen 30 Euro. Euro, das ist Düsseldorf. Ja. Aber hier kosten die 30 Cent. Das ist vielleicht eine Kasse, wo immer derselbe Betrag praktisch programmiert ist. Man drückt nur drauf. Ja, dann ist einfach eine Taste für, sagen wir mal, es ist alles für bei Brötchen, aber auch bei anderen Festbeträgen. Man drückt einfach drauf und es kommt immer der Betrag auch multipliziert. Man muss nicht mehr rechnen.
Was sagen wir dazu?
Falsch. Richtig. Schade.
Ist die Brötchentasse, ich denke an die Form eines Brötchens. Sie haben das doch nur genommen, weil ich es nicht aussprechen kann, ne? Das Wort.
Sagen Sie mal Brötchen.
Weg. Und zwar, also, das Brötchen sieht ja so aus, das ist rund und ist in der Mitte halbiert. Vielleicht ist die Brötchentaste eine halbierte Taste, wie zum Beispiel ein Doppelschalter beim Strom, also fürs Licht.
Licht, genau.
Das ist aber eine halbierte Taste dann.
Aber der Ansatz ist gut. Mal überlegen, was Brötchenform hat. Zum Beispiel Kamelhufe. Die sehen doch aus wie Brötchen.
Also ich war jetzt eher bei einem Arsch.
Ja, die Arsch steht zu, da ist Frau von Sinn näher dran.
Da bin ich näher dran, du hast auch einen.
Aber,
ja.
Nein, ich mich fragen Sie gar nicht.
In der erotischen Fotografie, also dass der Fotograf an sich...
Für die Arschfotografie gibt es
eine Taste. Für die Arschfotografie eine Brötchentaste hat.
Ja. Wo ist sie denn?
Die ist am Fotoapparat.
Wie sieht die denn aus?
Schwach, klein, rund. Und die macht irgendwie so direkt den Weichzeichen, damit man die Pickel am Hintern nicht so sieht.
Also ein schönes Konzept. Heidi Klum bringt ihr Brötchen mit und der Fotograf hat die Taste dazu.
Natürlich.
Das ist ja sehr.
Na, ihr habt vielleicht eine Fantasie. Nee, alles
falsch. Das ist eine Taste, damit man danach ein Brötchen bekommt oder essen kann oder Reste davon ausspuckt oder schluckt. Irgend so etwas in der Art.
Wo wäre die denn?
Ja, am Tisch, an so einem Elektrogerät, an der Wand, irgendwo auf dem Boden, vielleicht auch am Körper oder an Blinddarm.
Lass mich mal kurz bitte bei Hintern bleiben. Also ich finde, der Hintern eines Pferdes, lass uns ruhig mal
ein sehr großes Brötchen, Roggenbrötchen.
Ist ein großes, großes Brötchen.
Der Hintern eines Pferdes ist ein großes Brötchen.
Stellen Sie sich nicht vorstellen, nicht vorstellen. Die Bilder wird mir nie wieder aus.
Herr Balder, jetzt mal ehrlich.
Also ich meine, das ist ein Filmtitel, ne?
Nein, aber wenn man jetzt assoziiert das, der Hintern eines Ackergauls,
einen Brötchen,
unvermeintlich an ein sehr großes Brötchen erinnert.
Unsinn, ist angebracht.
Bei aller Liebe, wenn ich mir den Arsch eines Ackergauls ich denke an alles Mögliche, nur nicht an ein Brötchen.
Ich verstehe das. Es geht um die Form.
Doch, Man kann das
auch zu Ende denken. Also ein Arsch mit Pickel ist dann so ein Mohnbrötchen.
Es gibt aber auch Brötchen.
Stimmt in jedem Fall.
Es gibt aber auch Brötchen. Ich will nicht weiter deklinieren Richtung Schokobrötchen. Das geht mir. Aber es wäre.
Und die mit
was wäre denn dann Milchbrötchen?
Das gibt's auch.
Das ist der Hintern eines Schimmels, Herr Balder. Ja. Milchbrötchen. Ich dachte eben jetzt, wenn man
aussieht. Neue Idee. Wir sind jetzt in der Fließbandproduktion.
In welcher?
Brötchen.
In der Fließbandproduktion, wo jemand an einem Fließband sitzt. Ich möchte mich nicht festlegen, damit man mich nicht rechtlich dafür verantwortlich machen kann. Und zwar, wenn dort die ganze Zeit die Sachen durchlaufen, man aber sein Frühstücksbrötchen zwischendurch mal beißen möchte, macht man einfach so. Das Ding bleibt stehen, man beißt rein, legt sie dahin, weiter geht's. Die Brötchentaste.
Ich glaube, das nennt man Ein- und Ausschalter.
Aber kommt das eventuell aus der Backwaren-Massenfertigung? Also die Brötchen fliegen da wirklich auch teilweise.
Ja, das ist ganz simpel. Es gibt einfach die Brötchentaste, ist die Taste in der industriellen Anfertigung von Brötchen, wo die Teig einfach nur Teigklumpen auf einem Fließband laufen. Und die Brötchentaste ist die Taste, die der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin drückt. Und die... diese kleine Kimme reinklöppelt.
Das machen bevorzugt Leute, die sehr gut Karate können.
Natürlich.
Ich hab noch eine Idee. Zahnarzt, da gibt's doch diesen Sauger, mit dem man...
Saugspeichel
zum Beispiel. Und zwar im Normalfall Speichel. Nun, die meisten Leute putzen sich ja die Zähne, bevor sie manche Leute haben keine Zeit dazu. Die
und
kommen
da ist
direkt
noch ein Brötchen
vom Frühstück.
Da
ist auch. Allerhand. Und dann, ist das unappetitlich?
Das ist total unappetitlich, vor allem der Zahn.
Also Entschuldigung, das ist auch nicht appetitlicher als der Pferdearsch. Also,
Was ist denn ein Pferdearsch unappetitlich?
Also wie geht's denn
also,
weiter?
Ich finde das aber auch nicht unappetitlich. Das sind ja jetzt einfach nur Brotkrümchen.
Ja, natürlich.
So, und die werden mit Hilfe dieses Saugers dort herausbefördert. Damit das aber nicht in den Tank mit dem Speicher, jetzt wird's doch ein bisschen
unweit. Mit dem Gold.
Maske mit dem Goldrestgerät drückt die Zahnarzthelferin eine spezielle Taste, in der auf Feststoffbetrieb
Was ist denn, wenn da jetzt keine Brötchenreste, sondern Fleischreste drin sind? Gibt es dann auch eine Fleischpaste?
Dann verlasse ich das Studio, Herr Walder.
Okay, also wir lassen das Thema jetzt noch weg.
Ich habe das Gefühl, das ist unappetitlich und falsch.
Natürlich. Wir beide.
Sind wir im Sport?
Oh,
yes. Ja oder nein?
Nein.
Nee, aber was willst du da?
Wir sind im Sport.
Herr Walder,
ja, zum Beispiel so ein aufgeblasener Fallschirm, der sieht doch auch ein bisschen manchmal, oder diese Gleitfliege, die haben doch auch in der Mitte so eine Kimme und dann...
Jetzt bin ich mal gespannt, was Sie heute noch alles mit dem Brötchen vergleichen.
Aber ich gebe mir Mühe, Herr Walder.
Ist es denn völlig falsch, dass es an einer, sagen wir mal, an einem Gerät, es ist eine Taste an einem Gerät, Rechengerät, Kasse, irgendwie sowas.
Computer.
Computer. Ja. Also, da ist es dran.
Ja.
So. Und jetzt fragt man sich, also es sieht ja nicht aus wie ein Brötchen offensichtlich, das glaube ich nicht. Oder
Es ist eine Taste zum Rechnen, weil ein Brötchen ist ja geteilt.
Ah, durch zwei.
Ja, geteilt-Taste.
Visuell.
Genau. Ist es auf der Tastatur des Computers? Ist es vielleicht einfach die Open-Taste für das CD-Laufwerk, damit man das Brötchen drauf ablegen kann?
Ach so, Toaster. Es gibt doch Toaster mit spezieller Brötchenfunktion.
Moment
mal. Natürlich. Also normal Kastenbrot oben rein und dann gibt es noch so ein komisches...
Die Brötchen aufwerfen.
Was machen Sie? Ja, Brötchen... Knack und Back?
Nein.
Das hat was mit der Herstellung von Brötchen zu tun, wo man an einem normalen Alltagshaushaltsgerät, wie zum Beispiel der Mikrowelle oder der Waschmaschine, auf Brötchen stellen kann, damit keine Brötchen rauskommen. Das hat etwas mit den Brötchen rauskommen.
Aber Herr Walder, Sie gucken gerade so zutraulich. Ist die Brötchentaste am Toaster?
Überhaupt nicht.
Okay, ist dann die Brötchen, weil das Brötchen an sich, wenn es nicht nur ein Brötchen ist, sondern wenn es belegt ist, dann haben wir doch wiederum
ein belegtes Brötchen.
Ja, und da haben wir wiederum ein Sandwich-Phänomen. Das heißt, vielleicht ist die Brötchentaste eine Taste mit zwei gleichen Hälften, die aber etwas umschließt, was eine andere...
Dann wäre es eine Sandwich-Taste.
Oh, Kinder, okay, Herr Hohecker.
Ich nehme ihn jetzt noch nicht rein, weil es macht so Spaß, ihm zuzugucken.
Heißt es in Bayern Semmeltaste?
Ich meine, was heißt das in Bayern?
Es muss ja da in Bayern Semmeltaste
heißen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann das sein?
Vielleicht ist es auch eine Warntaste. Vorsicht, Brötchen.
Was ist denn noch ein Brötchen? Ein Brötchen geht ja
kleines
auf.
Brot.
Ja.
Ja, also sprich doch.
Und zwar beim Brotbackautomaten gibt es eine Brötchentaste für ein kleines Brot. Und eine Brottaste für ein großes Brot.
Ja, ganz verrückt.
Und vielleicht kann man das sogar verallgemeinern. Es gibt bei einem Gerät eine Brötchentaste, wenn man etwas in einer kleinen Menge haben will. Und es gibt eine Brottaste, wenn man etwas in einer großen Menge haben will.
So, jetzt machen wir mal Schluss mit dem Märchen.
Ich habe aber noch eine Idee.
Also eine Idee noch und dann sage
ich euch. Brötchentaste, das Brötchen geht, der Teig geht ja auf. Das wird übertragen beim Friseur, beim Dauerwellengerät. Da drückt man die Brötchentaste, um mehr Volumen ins Haar zu zaubern.
Sehr schöne Idee.
Ich sag's euch. Wir sind bei einem Parkscheinautomaten. Viele Parkscheinautomaten, besonders in Innenstädten, haben eine Taste. Wenn man die drückt, kann man für kurze Zeit, ca. eine halbe Stunde, kostenlos parken. Genug Zeit, um zum Beispiel morgens auf dem Weg zur Arbeit kurz beim Bäcker reinzuspringen und sich Brötchen zu holen. Deshalb heißt diese Taste Brötchentaste. Einen Aufkleber mit dieser Aufschrift haben zum Beispiel die Parkscheinautomaten in Berlin. Die Taste gibt es aber auch in vielen anderen deutschen Städten. Und Martin Hoffmann ist um 500 Euro reicher. Gratulation. Schön. Jetzt gehen wir mal nach Hessen. Wer kommt mit nach Hessen? Alle. Und zwar nach Marburg. Dort wohnt Thomas Batinic in Marburg. Und Thomas Batinic hat wieder so eine wunderschöne Tierfrage, die ich so liebe.
Ah.
Thomas möchte wissen, warum lauscht die Vampirfledermaus den Atemzügen ihres Opfers, bevor sie zubeißt?
Och, dann hört die, ob die schläft. Das ist ja wie... Also man hört ja am Atem, wie wach oder nicht wach oder lebhaft eine andere Person ist. Man kennt das manchmal, wenn man bei sehr alten Leuten vorbeigeht. Und man weiß nicht mehr, die sind sehr, sehr alt. Und dann hält man ja den Handspiegel auch schon mal unter die Nase. Und
ich habe meine Theorie, die Vampirfledermaus will sich ja von dem Blut ihres Opfers auch
erwärmen. Genau, kann ich euch noch schnell eine Information geben? Ja, vielleicht hilft sie euch. Die Vampirfledermaus lebt in Mittel- und Südamerika, wird bis zu 9 cm groß und ernährt sich ausschließlich von Blut. Ihre unfreiwilligen Blutspender sind Rinder. Und Pferde.
So.
Und bevor die zubeißt, lauscht sie den Atemzügen ihres potenziellen Opfers.
Warum? Weil du aufgrund deiner Atmung wahrscheinlich mehr Transport von Blut hast vom Herzen weg oder zum Herzen hin oder hier in der Halsschlagader. Und sie hört, wann es für sie optimal ist, ihre kleinen Zähnchen da reinzuschlagen, weil sie dann am meisten Blut in
sie
dem
hört,
Moment kriegt.
Lecker ist.
Weil die Atmung, das, weil die Atmung mit das Blut transportiert vom Herzen in so einem Rind.
Also meinen Sie, dass die Atmung, dass man an der Atmung erkennen kann, wie viel Blut gerade transportiert wird?
Ja. Weil man an der Atmung hört, ja, wie viel, ja, durch die.
Ja.
Oder Moment, oder sie wacht, bis das. Also was ist denn Atmung? Atmung ist.
So, Atmung ist rein und raus.
Ja, ist das, so, was wir jeden Tag machen.
Und beim
wenn wir es nicht machen würden, wäre
beim Einatmen ist es lauter als beim Ausatmen. Und sie wartet auf das Ausatmen, um zu hören, wo die Vene oder die, wo kommt das Blut durch Adern? Adern?
Adern.
Bei dem Rind ist, dann kann sie besser lauschen, wo ihr optimaler Zubeißpunkt ist.
Falsch. Ist es denn ganz falsch mit dem, ob das sehr wach ist, das Tier, oder schon so halb schläfrig? Weil viele dieser Tiere schlafen ja angeblich auch im Stehen. Und dann kannst du an dem Atem hören, wie wach das Viech ist.
Ja, aber warum? Warum soll
das? Ja, erstens mal, weil ja das Opfer dann nicht ganz so schnell reagieren kann. Und zweitens, weil es auch natürlich wahrscheinlich wie beim Menschen dann das Blut frischer ist, wenn es schläft.
Ja, nee, die werden
hat es
vielleicht
im Krankenhaus, also mit dem Einatmen, dem Ausatmen, da werden doch die Pflanzen aus dem Zimmer geräumt. Dieses Viech ist, wenn es nicht ganz wach ist, gibt es Schadstoffe ab.
Schmeckt
und atmet
so
aber frische Luft. Statt umgekehrt, die Fledermaus hört das also genau, sagt, jetzt ist ein guter Moment, das Blut ist gereinigt, weil das Viech schläft, also im Halbschlaf, jetzt kann ich zubeißen.
Ich sag einfach mal nein.
Folgendes, die Kuh, die hat, das ist zum Schutz der Kuh oder des Rinds. Wenn die Fledermaus zubeißt, macht ja das Rind vor Schmerz.
Wie macht das Rind?
Oder?
Oder?
Auf jeden Fall, das atmet ein. Wenn das jetzt schon eingeatmet hat und macht dann noch, dann platzt das.
Wer platzt?
Das Rind.
Warum denn?
Ja, weil es schon wie bei einem Luftballon.
Also ich überlege erstmal, was man im Atem überhaupt erkennen kann.
Vielleicht kann man daran hören, ob das Viech Rinderwahnsinn hat oder nicht.
Ja, erstmal, ob es krank ist.
Ob es fleißig ist.
Wenn eine Kuh schnarchen zum Beispiel.
Man hört dann, ob das Viech irgendwie einigermaßen frisch, lecker, gesund und nicht bekloppt ist.
Die muss ja durch die Haut, durch die ledrige Haut des Tieres beißen.
Eben, deswegen beißt du den am liebsten in die Nase.
Jetzt will ich auch mal was sagen, Ella. Jetzt ist weg. Das ist nicht so einfach, da durchzukommen. Wenn sie ausgeatmet hat, wenn das Rind ausgeatmet hat, dann ist die Haut sehr schwammig und gibt nach. Und wenn es eingeatmet hat, steht die Haut auf Spannung und man kommt leichter durch.
Richtig, das ist gut.
Das finde ich sehr gut.
Das ist plausibel.
Ich sag's euch mal.
Aber lass mich kurz noch die Nasentheorie sagen, dass diese kleine Fledermaus bei ihren Opfern am liebsten das Blut zurzelt im Mund-Nasenbereich.
Nein. Im Strohhalm.
Also, ich sag's euch. Es ist etwas ganz anderes. Die Vampir-Fledermaus ernährt sich am liebsten monatelang von demselben Opfer. Also entweder von demselben Pferd oder von derselben Kuh. Okay. Grund, die Bisswunde ist dann noch offen und das Blutsaugen ist nicht so anstrengend. Nun ist ja diese Vampirfledermaus ein nachtaktives Tier. Sie muss ihr Opfer also bei Dunkelheit finden. Und das, obwohl sie nicht besonders gut sieht, wie macht sie das? Sie fliegt dicht über die Rinderherde und lauscht den Atemzügen der Tiere. Denn jedes Tier macht beim Atmen ein geringfügig anderes Geräusch. Für menschliche Ohren ist dieser Unterschied nicht auszumachen, aber für so eine Fledermaus, die kann das. Die hat die Atemgeräusche ihres letzten Opfers abgespeichert, fliegt dann so lange über die Herde herum, bis sie genau das Rind wiedergefunden hat, das sie bereits in der Nacht zuvor gebissen hat. Und deshalb lauscht die Vampirfledermaus den Atemzügen ihres Opfers, bevor sie zubeißt. Was so eine Natur alles macht, ne?
Ja,
mein lieber Mann. Thomas Bartinic aus Marburg. 500 Euro für Sie. Gratuliere. So, ihr Lieben, jetzt gehen wir mal nach Wildberg. Das liegt in Baden-Württemberg. Dort wohnt Bea Lara Simmendinger. Sehr schöner Name. Bea Lara. Mit Bindestrich. Und Bea Lara möchte wissen, was versteht man in Österreich unter der sogenannten Blaulichtsteuer?
Blaulichtsteuer. Ich kenne nur die Rotlichtsteuer.
Ja, das ist wieder was anderes.
Also Blaulichtsteuer wird ja mit Martinshorn eventuell in Zusammenhang stehen.
In Österreich. Blaulichtsteuer.
Also Blaulicht kann...
Das kann ein Blaulicht sein.
Was kann ein Blaulicht? Das kann zum Beispiel die Polizei sein, natürlich.
Die hat zum Beispiel.
So, oder das ist Steuer, also eine besondere Steuer, mit der man die Polizei
von sich fernhält.
Kann. von sich fernhält, ist auch schön, aber mit der man die Polizei finanziert.
Ist es vielleicht in so reichen, also wo reiche Menschen leben, mit viel Geld, die sich vor Einbrechern schützen wollen.
Das wäre ja keine Steuer
und
dann, ne?
Gerne, ich dachte jetzt, dass die Polizei da aufgefordert wird, öfter Streife zu fahren. Und da müssen die aber eins für drauflegen. Dass sie
also es hat was mit der Polizei zu tun.
Es ist eine Steuer,
ist es vielleicht
eine extra Abgabe, damit die Polizei besser ausgestattet wird.
Mit was Schlaulicht.
Zum Beispiel wie in Hamburg mit neuen Klamotten. Ne? Ja, Hamburg war ja auch schön. Hamburg war super, als der von Beust Bürgermeister wurde, sagte, wir müssen mehr für die Sicherheit tun. Dann hat er gedacht, scheiße, wir haben gar kein Geld. Dann kleiden wir die neu ein mit Klamotten von Colani und spielen am Hauptbahnhof Mozart. Da fühlen die Leute sich besser. Ist genauso unsicher wie vorher. Aber wenn man einen die Fresse kriegt am Hauptbahnhof, dann hört man wenigstens noch die Zauberflöte. Bevor
richtig,
man
das ist es. Also, sehr schön, bringt uns nur jetzt keinen Schritt weiter, was die Blaulichtsteuer ist.
Na gut, also für die Polizei zum Beispiel die Waffen. Vielleicht haben die nicht mehr genug Kohle für die Knarren gehabt. Man zahlt eine extra Steuer, damit die
mal... Wer zahlt die denn?
Ja, eine Steuer zahlt doch tendenziell erstmal jeder.
Vielleicht ist das eine Umgangssprache für Knöllchen. Also Knöllchen oder wenn man geblitzt wird, dann
scheiße, ich habe eine Blaulichtsteuer bezahlt, bin so schnell gefahren.
Wenn Sie sagen, wer die zahlt, vielleicht die Verbrecher selber. Also wenn man jetzt gefasst ist, man wird verurteilt zu 5 Jahren Haft und vielleicht Schadensersatz. So. Und darüber hinaus muss der Verbrecher auch noch die Blaulichtsteuer
bezahlen.
Er muss den Einsatz, und diese Unkosten, die muss er selber bezahlen mit Hilfe seiner Blaulichtsteuer. Da lachen Sie.
Was ist denn was mit dem Rotlicht für das Milieu zu tun?
Es hat ja, es heißt Blaulichtsteuer.
Eben. Frage ist aber dennoch, ob es etwas mit dem Rotlichtmilieu zu tun hat. Also ob die Herrschaften, die in dem einschlägigen Gewerbe arbeiten, für den Schutz der Polizei...
Und Rotlicht kotzt sie an, sagen sie, jetzt machen wir mal Blaulicht, einfach mal, um ein bisschen mal Abwechslung zu haben im Puff. So, mal Blaulicht. Nein, der Gedanke könnte ja sein, dass also zum Beispiel das Nachtleben oder etwas merkwürdige Gegenden öfter einen Einsatz der Polizei brauchen. Und deswegen eine Frage.
Ach so, meint er das jetzt? Jetzt habe ich das verstanden. Nein.
Oder was, dass man einfach Blaulicht so laufen hat, obwohl gar keine Polizei da ist. Also so, dass die Leute denken, die Polizei ist da.
Also man hat immer ständig ein Blaulicht.
Immer mal wieder Blaulicht,
genau.
So was
also
einfach
als Abschreckung.
Kommt, als Abschreckung.
Die Blaulichtsteuer ist ein kleines Gerät, was sich im Blaulicht befindet und steuert, ob es sich links oder rechts rumdreht.
Falsch.
Das sagt übrigens gerade was Kleines Blaues.
Ist jetzt noch gerade mach du es.
Nee, ich dachte vielleicht, es ist wirklich eine flapsige Formulierung. Es ist ja keine normale Steuer offensichtlich, sondern...
Es heißt Blaulichtsteuer.
Ja, im Volksmund, aber das kann doch wirklich eine Abgabe sein, wenn man zu was verknackt wird. Also eine Geldstrafe vor Gericht.
Es ist eine Abgabe, das ist richtig.
Ja, aber eine Zwangsabgabe, weil man dazu verurteilt wurde, weil man irgendwas gemacht hat.
Nee.
Wenn man früher nachts über Land fuhr und man guckte jetzt durch die Fensterscheiben...
Ja, wo soll man sonst rausgucken?
Nein, auch wenn man besoffen ist, auch auf den Kofferraum.
Sie schauen jetzt von draußen nachts in eine Wohnung hinein und sehen dort früher Leute Fernsehen schauen. Dann haben Sie ja dieses Lichterspiel. Früher schwarz-weiß, das schimmerte dann so bläulich an der Wand. Aus dieser Zeit stammt der Begriff und er bezeichnet die österreichischen GEZ-Gebühren.
Aus das welcher Zeit wäre das denn dann?
50er Jahre.
50er Jahre. Die Blaulichtsteuer gibt es seit 1996.
Ach so.
1996.
Das hätte ich auch mal gleich sagen können.
Und ich glaube, Fernsehen gab es auch in Österreich schon vor 96.
Glaube ich auch.
Ja, aber die GEZ kassiert ja alles. Also, dass die, wenn die das jetzt mitkriegen, dass auch Leute, die an der Straße vorbeigehen, wo Leute Fernsehen...
Und es könnte theoretisch...
ARD mit auf der Straße, dafür muss man auch auf der Straße zahlen.
Sofort.
Vielleicht wird das Blaulicht selber besteuert, weil es ein bewegtes Bild ist.
Müssen vielleicht die Polizisten das selber bezahlen für ihr Zeug?
Also ich werde es euch mal sagen. Es ist ja an sich sehr simpel. Wenn man in Österreich nach einem Verkehrsunfall, bei dem nur Blechschaden entstanden ist, trotzdem die Polizei ruft, dann ist man mit 36 Euro Gebühren dabei. Der sogenannten Blaulichtsteuer. Diese Steuer gibt es seit 1996. Hintergrund, man will so vermeiden, dass die Polizei zu jedem Popelunfall gerufen wird. An sich schön. Bea, Lara, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr, sehr gut. Ihr Lieben, eine habe ich noch. Wir gehen nach Riedberg.
Keine Angst, wir werden sie nicht lösen.
Vielleicht doch. Riedberg liegt in Nordrhein-Westfalen, dort wohnt Ulla Ahrens. Und Ulla möchte gerne wissen, was ist ein Probierstein?
Ah, ein Probierstein?
Eine Bonbonherstellung?
Ein Probierstein.
Probierstein,
das ist vielleicht das...
Ja, wir sind im Juwelierladen. Und es ist so, es gibt ja so hochwertige Diamanten, Rubine, Saphire, die sind so teuer. Und der Juwelier oder der Designer, ein Schmuckdesigner, denkt sich eine Fassung aus. Eine aufwendige Fassung, auch aus Gold, Platin, wie auch immer. So, und jetzt probiert er mit dem Stein, ob der Stein auch in der Fassung eventuell auch eben hält, ja, wie es aussieht, wie die Wirkung ist. Und er will aber an dem original teuren Rubin-Diamanten-Saphir das nicht machen, damit an denen kein Kratzer kommt.
Das Einzige, was stimmte, war, dass wir beim Juwelier sind. Ach so. Sagen wir es mal so, es gibt ja bei Juwelieren auch noch andere Berufsbezeichnungen.
Bei Juwelieren?
Nicht nur Juwelier.
Hehler.
Gehört alles dazu.
Putzfrau.
Beim Juwelier, also dieses Berufsfeld arbeitet auch in dem Laden, wenn ich zum Juwelier gehe, was Sie gerade meinen.
Schmuck.
Ich wollte damit nur sagen, nicht, dass ihr jetzt auf eine falsche Fährte kommt.
Also wir sind nicht unmittelbar in der Verkaufssituation im Laden, sondern wir sind bei demjenigen, der das
herstellt. Der Fensterputzer vom Juwelier.
Nein!
Der Security-Beamte vom Juwelier.
Was hat denn was muss denn so ein Juwelier normalerweise lernen?
Also Schleifen.
Verkaufen. Nein, deswegen...
Überteuer lernt, ob der lernt... Moment, gefällt der... Moment, gefällt... Halt ihn fest.
Karat.
Also der lernt doch erstmal, welcher Stein wie was wert ist. Die Steinkunde, das hat irgendein Name, der mich
anfängt. Wie heißt der Berufsbezeichnung?
Probiersteintester.
Was?
Der ist...
Nein, aber Karat.
Gemologe. Ein Gemologe ist einer, der sich mit Steinen auskennt. Das lernt ein Juwelier.
Ja, Gemologie. Ja, dagegen habe ich ja auch gar nichts. Ich möchte nur vermeiden, dass ihr seid schon völlig auf der falschen Fährte, obwohl wir beim Juwelier sind.
Bei der Schleiferei.
Entschuldigung mal, ein Juwelier muss doch einfach nur den Schmuck verkaufen. Ein Juwelier, das beinhaltet das, dass die auch herstellen können.
Sicherheit, probieren die das mal aus.
Dann bin ich in der Tat bei einem Probierstein, bei einem Glasstein, wo er sich ausprobiert, bevor er an einen Diamanten ran darf.
Berufsschule.
Ist es vielleicht,
Der macht mich fertig, sprich.
Ja, ich hab grad schlechtes Netz.
Stark Nase, sprich.
Was?
Hallo? Ich sehe immer so gern die Märchensachen.
Natürlich.
Also ich gebe euch noch eine Chance und dann sage ich es euch mal.
Also es ist in der Ausbildung. Was macht denn der Juwelier? Was macht denn der Juwelier noch alles, außer die Dinger verticken?
Ja.
Ich war ja eben schon mal kurz beim Verticken. Ich dachte, ein Probierstein ist ein Stein, mit dem der Juwelier probiert, die Kundin zu hooken.
Zu hooken?
Also ja, anzuhaken.
Anzuhuken.
Ja, anzuhuken. Also
er hookte sie an sozusagen.
So nach dem Motto, wenn ihr schon mal die Richtung gefällt, das ist aber eben das teure Material, Diamantchen, Saphire, Rubine. Probierstein, ob die Kundin sagt, oh, das schmeichelt mir aber in meinem Dekolleté. Und damit hat er sie. Und dann kommt der richtig mit den 300.000 Euro Biestern um die Ecke.
Das ist falsch.
Und ich glaube, es ist eben noch in der Phase davor. Also der Stein wird noch präpariert, geschliffen. Wie gesagt, Gemologie. Die lernen, was ist das wert. Die gucken sich das an, der wird
alles
geschliffen.
Falsch. Komm.
Alles falsch. Alles falsch.
Ich sag's euch mal, wir sind bei einem Goldschmied.
Ja.
Ja. Um herauszufinden, wie hoch der Goldanteil eines Schmuckstückes ist, reibt der Goldschmied das Schmuckstück an einem Stein. Ring zum Beispiel. Zieht das einmal so rüber. An der rauen Oberfläche des Steins bleibt automatisch ein Rückstand hängen. Diese Probe wird nun mittels einer speziellen Säure auf ihren tatsächlichen Goldanteil getestet. Solche Steine, meist aus Granit oder schwarzem Kupferschiefer, heißen Probiersteine. Eben weil man mittels einer so gewonnenen Probe den Goldanteil eines Schmuckstücks bestimmen kann. Das heißt, Sie kaufen irgendwo einen Ring und wissen jetzt nicht, da steht jetzt nicht drauf, was das für ein Gold ist. Jetzt wollen Sie gerne wissen, ist das jetzt richtig, Gustav? Viel Goldanteil?
Herr Meiler, ich habe heute Mittag noch die Sendung mit der Maus gesehen, da haben die mir das nicht erklärt.
Da musst du zu uns kommen. Ulla Ahrens, 500 Euro für Sie. Gratulation. So. Also. Meine Damen und Herren, ich sag Ihnen einfach nochmal die Adresse, wenn Sie Fragen haben. Genial daneben, 50616 Köln, 01378 1120. Unsere Telefonnummer, fragen@genialdaneben.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ich glaube, wir haben heute alles Geld rausgegeben, richtig?
Ja, das war der teuerste Abend. Da
haben Sie gesagt, frohe Weihnachten, kaufen Sie schön ein.
Ich finde es schön. Das muss raus, bevor die Mehrwertsteuer nach oben geht.
So muss es sein, meine Damen und Herren. Das war Genial daneben. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.